Also, das ist eine Gitarre. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass Gott zu seinem Volk sagt so, hey, ihr seid Loser. Ihr habt alles bekommen, ich habe euch alles geschenkt und ihr habt alles verschwendet, alles aufgegeben. Ihr habt eigentlich alles verloren von dem, was ihr eigentlich haben solltet. Und in dem Moment erinnere ich mich an Mose, wie er mit dem Volk auf dem Berg steht und Gott einen Bund macht mit seinem Volk und sagt, ein Leben mit mir ist Segen und erzählt so eine Liste auf mit all den Segnungen, die er hat für seine Schöpfung. Und daran siehst du auch, dass sein Herz ist, seine Natur, sein Charakter, dass er segnen will, uns segnen will. Und ich finde es auch nicht falsch zu sagen, weil uns geht es ja genauso. Oder wir lieben das doch auch, wenn wir jemanden segnen und beschenken können. Das ist einfach was Schönes. Wenn man jemanden gern hat oder jemand einen wertvoll ist, dann möchte man den beschenken, dann freut man sich. Selbst wenn es nur ein Essen kochen ist oder irgendwas anderes. Aber es macht einfach Spaß. Aber Gott hat da so viel mehr noch zu geben, als wir Menschen uns geben könnten. Und er sagt zu seinem Volk, hey, ich möchte mit dir zusammen sein und ich habe das alles für dich. Ein wunderbares Leben. Auch hier. Eine wunderbare Ewigkeit mit mir. Und er sagt, aber wenn du dich abkehrst von mir, wenn du ein Leben ohne mich führen möchtest, kannst du das. Aber das Resultat davon ist das Gegenteil von Segen. Das ist der Fluch und zählt genau die Gegenteile auf an der Liste. Und letztes Mal haben wir gesehen, dass er sagt, ich warte auf euch, ich rufe euch, ich rede zu euch. Aber ihr kehrt einfach nicht um, ihr wollt nicht. Sondern ihr bleibt hart, ihr sucht euch andere Götter, ihr sucht euch anderen Sinn, ihr sucht euren Frieden und euren Schutz und eure Sicherheit in Dingen der Welt oder in geistlichen Mächten. Ihr schnitzt euch selber euren Götzen zusammen, wie er euch gefällt, hängt euch auf und betet zu dem. Hilf mir. Dabei hat er keine Augen, keine Ohren, keine Nase und keinen Mund und kann nichts tun. Ne? So. Und dann sagt er, und weil er so gottlos lebt, und weil er so in Sünde lebt und genau wisst, was ich will, aber genau das Gegenteil tut, deswegen komme ich und rette euch. Ja, und ich fand es so schön, das letzte Mal einfach zu sehen. Macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Ne? Aber er sagt, gerade weil ihr solche Sünder seid und so hartherzig und mich nicht liebt, deswegen komme ich und rette euch und gehe den Weg. Ne? Und er fängt an, von Jesus zu erzählen. Und von der Liebe und von diesem neuen Weg, diesem neuen Bund, den er vorhat. Ne? Und das ist unser Gott. Und das ist die Gnade, in der wir jetzt leben. Und das ist die Gnade, die wir predigen. Das ist das Evangelium Gottes. Der Schöpfer ist ein Gott und kein anderer ist außer ihm. Und dieser Gott, dieser Schöpfer möchte mit seiner Schöpfung sein. Und hat alles getan, damit es möglich ist. Kapitel 44 im Jesaja. So höre nun, mein Knecht Jakob, und du Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und vom Mutterleib an gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deinen Sprösslingen. Hier ist Gott jetzt und ruft wieder zu seinem Volk und er sagt, mein Knecht, mein Auserwählter. Ne? Und hier ist eigentlich nur die Frage, okay, bin ich Gottes Knecht? Das heißt, ist mir bewusst, und bin ich bereit, ein Leben zu leben, das jemand anderem gehört? Wenn ich ein Knecht bin, dann habe ich einen Herrn. Und es ist klar, dass ich tue, was der Herr sagt. Ich suche, was der Herr will. Ne? Genauso wie auf Arbeit. So, die Leute, die keinen Herrn haben über sich auf Arbeit, obwohl sie trotzdem einen Chef haben, das sind die, die nicht lange im Job bleiben. Und auch nicht aufsteigen. Ne? So, weil da ist ein Chef und der sagt dann irgendwann, jetzt reicht's und raus und tschüss. Ne? Auch wenn ich mich entscheide, dass ich einen Herrn annehme und ich mich entscheide, ein guter Knecht zu sein, dann gilt das hier für mich. Ich bin auserwählt und ich bin berufen, sagt er. Wir alle, ne, in Jesus. Und er sagt, die, die mir auch nachfolgen, die auf mich hören, die mich annehmen als Herrn, zu denen sage ich, ich helfe dir. Und du kannst es sehen, ein Leben von einem Christ, wenn er nicht Gott an erste Stelle setzt, sondern sich oder jemand anderen oder seine Träume und Wünsche und Ziele, was auch immer. Wenn Gott nicht der Herr ist, dann lässt Gott einen manchmal durch schwere Zeiten gehen oder durch Umwege oder lässt Konsequenzen spüren. Ne? Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann ist es so. Ne? Und man liegt wieder am Boden, ist wieder gedemütigt und muss wieder von Neuem sehen, du bist größer als ich. Ich schaffe es nicht, mein Leben zu leben, so wie ich das denke. Tut mir nicht gut. Und sobald wir Gott wieder erheben, kommt sofort seine Hilfe und er führt uns raus aus diesem Tal des Todes oder so. Ne? Also wenn du Gott an einer ersten Stelle hast, dann ist Gott jederzeit da und sagt, ich helfe dir. Ich will dir helfen. Ich bin ja da, um dir zu helfen, weil du schaffst es nicht. Ne? Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Ich werde Wasser auf das Durstige gießen. Jesus hat gesagt, wenn du durstest, dann komm zu mir und trink von meinem Wasser. Und der wird nicht mehr dürsten. Und die Betonung hier für mich ist, auf das Durstige werde ich die Ströme gießen. Da ist auch wieder die Frage bei mir, bin ich durstig? Ich kenne beides. Ich kenne ein Leben mit Christus, wo ich keinen Durst habe. So nach diesem Heiligen Geist, nach seinen Gaben, nach seiner Kraft, nach seinem Willen, nach seiner Führung, nach seinem Schutz, nach seiner Hilfe. Ne? Ich bin nicht durstig. Es gibt Zeiten, da bin ich nicht hungrig. Ne? Aber irgendwann kommt es zu dem Moment wie im Physischen, wenn ich nicht trinke und wenn ich nicht esse, dann werde ich schwach und dann sterbe ich irgendwann. Und Gott lässt es nicht zu, denn er hilft uns und er rettet uns und weiß uns zu halten. Weißt du, und wenn du durstig bist, dann ist dieser Strom dieses Heiligen Geistes da. Auch wir müssen verlangen, so wie wir das im letztes Mal am Sonntag im Korinther gelesen haben, wo Paulus uns sagt, Mensch, Leute, strebt eifrig nach diesen Geistesgaben. Wünscht es euch nicht nur, sondern tut was dafür. Ihr müsst den Schritt tun. Ihr müsst streben, ihr müsst laufen, und ihr müsst dürft nicht müde sein, sondern stark und mutig. Steh auf, sagt Jesus immer wieder, weil er weiß, wie er wie die Apostel einpennt beim Beten. Ja. Sagt nicht, hey, pennt hier nicht rum in eurem christlichen Leben, sondern wacht auf, steht auf und guckt die Zeichen an. Seid bei vollem Bewusstsein. Schaut lieber auf die Realität und die Realität ist nicht die Welt hier. Die Realität für neuen, wiedergeborene Menschen ist dieses Ewige, was Gott ist. Ne, er sagt, guck nicht auch nach unten, guck nicht auf dieses materielle, zeitliche. Das würde ich nicht glücklich machen. Ne. Aber wir wissen auch, dass Gott sagt, in der Zeit hier, wo wir hier leben und unseren Lauf laufen, hat er Segen für uns. Wir wissen von Sprüchen von Salomo, dass es nicht falsch ist, sein Leben zu genießen. Ne. Dass es schön ist zu lachen, schön ist zu tanzen, schön ist zu trinken, schön ist zu essen. So einen schönen Spaß zu haben, Familie zu haben, Freunde zu haben, was auch immer. So das Leben hier, man müsste dumm sein, wenn man das Leben hier nicht in vollen Zügen genießt. Ja. All das Gute, was Gott hier hat für uns, das ist was Schönes. Da können wir ihnen dankbar die Ehre geben für und sagen, ja, danke, dass es mir so gut geht, danke, dass ich so viel habe. Danke, dass ich auch das erleben durfte. Aber das darf nicht unsere Freude sein, weil wir wissen, wie das Leben hier ist. Das kommt und es geht. Ne? Und selbst wenn wir es haben, ist diese Begeisterung schnell wieder verblasst. Ne? Deswegen sagt Jesus, genießt es hier unten, aber fixier dich nicht hier auf das, was hier unten ist. Ich werde für das alles sorgen. Ich werde dafür sorgen, dass deine Familie es gut geht. Ich werde dafür sorgen, dass du immer Arbeit hast. Ich werde dafür sorgen, dass du dich irgendwie ernähren kannst und Miete zahlen und deine Klamotten und sonst irgendwas, was du brauchst. All deine Nöte und auch deine Hobbys und ich werde dafür sorgen. Aber häng dich nicht fest in der Welt hier, weil dann bleibst du stehen. Guck auf das, was wirklich ist, die Realität da oben, Sun. Dass ich mit dir bin, dass ich der bin, der alles tut und für alles sorgt. Schau auf mich, weil da ist ein Plan und eine Berufung. Du bist nicht nur ein errettetes Schaf oder ein Kind Gottes, sondern du bist ein Knecht, du hast eine Aufgabe und ich möchte dich benutzen als Werkzeug. Großes tun, auch wenn du nur Kleines sehen wirst in deinem Leben. Aber wir wissen alle, dass diese Kleinigkeiten, die gehören alle zusammen. Im Endeffekt kriegen wir alle den gleichen Lohn. Jeder Christ, auch vor 2000 Jahren schon, ich arbeite an dem gleichen Projekt wie dieser Christ da. Ist alles, wir dienen ja ihm. So, das heißt, wir tragen alle nur unsere Puzzle zusammen. Und das ist so schön zu wissen, dass wir alle im Willen Gottes stehen und dass es wichtig ist, dass wir unser Puzzleteilchen füllen. So, dass wir nicht vergessen, warum wir noch auf der Welt sind. So, wir müssen Durst haben. Und das heißt, dass ich mich danach ausstrecken muss, sozusagen, Herr, ich möchte mehr. So, ich will mich nicht auf meine bequeme Haut legen, weil es mir so gut geht, sondern ich möchte wirklich dein Knecht sein. Ich möchte wirklich arbeiten, was für dich tun, was ewig Bestand hat und Sinn hat, was wirklich wertvoll ist. So. Dass ich ein guter Vater bin oder ein schlechter, das vergeht, sobald ich bei dir bin. So. Aber ich möchte der beste Vater sein, aber ich möchte noch mehr als das, Sohn. Er mich dürstet. Und Jesus hat gesagt, dann komm zu mir und trink, Sohn. Dieses strebt eifrig danach. Ich muss zu Gott kommen. Sohn. Und das kann ich nur im Gebet. Und da sind wir wieder beim Gebetsleben. Ne? Das können wir nur als Gemeinde zusammen im Gebet. Das können wir auch nur persönlich als einzelner Teil in Gottes Leib. Wir müssen beten. Wir müssen Durst haben und Hunger haben, danach mit Gott zusammen zu sein. Ihn zu suchen, ihn zu fragen, ihm alles hinzulegen und zu vertrauen, dass er alles wunderbar macht. Wir müssen ihm glauben, dass er ist. Und wir müssen ihm glauben, dass er alles zum Segen gibt. So. Aber ich muss beten und ich muss Zeit verbringen. So. Dann bekomme ich diese Ströme lebendigen Wassers und dann sind sie in mir und kommen raus. So. Ich will das. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Ich will das, das, was um mich drumherum, was ich berühre, was meine Kinder sind, dass das wächst, weil ich zu Gott komme. Und auch das hat Jesus versprochen. Er hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Das bedeutet, egal wie dunkel es da draußen ist, weil dunkler als dunkel kann es nicht werden. So, wenn ich dort rausgehe als Licht, durch mein Leben, durch meinen Alltag, so berühre ich die Menschen automatisch. Das Licht muss gesehen werden. So, es muss laut sein und klar. Und Gott will das. Er möchte uns benutzen zum Segen für andere. Und das ist was Wunderbares. Aber ich muss den Schritt tun. Ich muss es wollen. So, ja. Und sie sollen hervorsprossen zwischen den Gras wie Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Jener wird sich nach dem Namen Jakobs nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrennamen Israel geben. Dieser Sklave, wo Paulus gesagt hat, er ist dieser gebundene Sklave mit Absicht. Ne? Kennen wir ja das Bild, oder? Aber ich finde es so schön, deswegen sage ich es nochmal. Einfach der Schuld hatte bei jemandem und konnte nicht bezahlen, also musste 7 Jahre Sklavendienst tun. Und nach den 7 Jahren war er frei von seiner Schuld. Das war seine Pflicht. Aber da gab es jemanden, der gesagt hat, du bist so ein wunderbarer Herr, das Leben hier macht viel mehr Sinn als das Leben, das ich vor dir hatte. Und jetzt möchte ich dir die Hand geben und sagen, ab jetzt bist du mein Herr und ich bin mein Leben lang dein Sklave und bleib bei dir im Haus, um dir zu dienen. Ja. Oder das Ohr durchpiekst wurde und so. Weißt du, Paulus hat gesagt, ja, das bin ich. Ich bin mit Jesus gegangen und ich habe mich nochmal entschieden. Und zwar ganz bewusst dazu, ich möchte alles. Ich möchte nichts mehr für mich. So. Und das ist Wunderbares. Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser und der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Das ist ein cooler Vers, den muss man sich gleich anstreichen. dass Jesus Gott ist. Ne? Aus der Offenbarung hat er den Titel sich gegeben. Ich bin das Alpha und ich bin das Omega. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ne? Offenbarung 1, 22, glaube ich. Also wenn Jesus den Titel hier beansprucht für sich, dann ist er Gott. Ne? Gibt ja auch mehrere Stellen, aber ist ein cooler Vers. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich? Seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe. So, tut mir leid, ich muss jetzt unbedingt das Bomben. Die Flüssigkeit sprudelt und so. Warte. Ah. Jetzt bin ich nicht mehr durstig. So. Nochmal Vers 7. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich? Ich finde es halt cool, dass Jesus hier spricht, ne? Seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe. Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Leute, ihr wisst, was kommt. Ich hab's euch gesagt. Und uns hat das ja auch gesagt. Ich meine, wir haben die Offenbarung jetzt, wir haben das Neue Testament bekommen, wir haben im Alten Testament die Propheten. Wir wissen, was alles passieren soll und was passieren muss. Wir wissen, wie die Menschen werden, wir wissen, wie die Gemeinde wird, wir wissen, wie die Welt wird. Alles Schreckliche, was passieren muss. Ne? Wir wissen aber auch den guten Ausgang für manche. Ne? Und wir wissen aber auch von dem schlechten Ausgang für andere. Und er sagt hier, ja, ich habe es euch doch schon längst verkündigt. Also fürchtet euch nicht. Ne? Erschreckt nicht davor, hat Jesus gesagt. Das muss passieren. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Und Gott weiß alles. Ne? Alle Götzenmacher sind nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, so dass sie zu Schanden werden. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Jetzt geht es eine Weile um die Götzen. Ne? Und auch Paulus hat gesagt, können Götzendiener sein. Er hat sogar noch ein bisschen verschärft und hat gesagt, ja, es ist nicht nur, worin ich mein Vertrauen lege oder meinen Nutzen haben möchte, sondern oder irgendwas Geschnitztes, was ich anbete. Ne? So kleine Schutzengel, die ich mir ans Auto klebe, so, weil die bringen mir Schutz, weil ich es drin habe. Ne? Oder ein Kreuz, das ich um meinem Hals habe oder an meiner Wohnung, ne, wo ich zum Kreuz bete, ist auch nur Holz. Ne? Gibt so viele Sachen, die wir schnitzen, auch im Christentum, aber auch in anderen Religionen, aber es gibt auch unsichtbare Sachen, ne? Der Mammon zum Beispiel. Ich vertraue darin, wenn ich genug Geld habe, dann geht's mir gut. Was absoluter Nonsens ist, ne? Die Reichsten der Reichen haben nicht genug, weil wir Menschen haben nie genug. So, ne? Die haben auch ihre Sorgen. So, du kannst mit Geld keine Sicherheit kaufen. Nicht wirklich. Unsere ganzen Versicherungen, unser Haus, ja, wenn ich ein Haus habe und eine Familie, mein Hund und meine Laufente, ne? Dimitri, mein Schaf noch dazu, wenn ich meine Rente abgesichert habe und alles, ne? Das ist das, wofür ich arbeite, das ist das, wofür ich lebe, ne? Und da pauche ich jetzt dafür und wenn ich das alles habe, dann, ja, ist auch alles Nonsens. Siehst, bei meinen Eltern, mein Vater arbeitet sich kaputt für diesen Traum. Meine Mutter sagt die ganze Zeit, und er auch mittlerweile, oh Mann, wir wollen das Haus verkaufen, ich will es nicht mehr. Hätten wir mal eine Eigentumswohnung genommen oder so. Ne? Was nützt es dir, alt zu werden und so kaputt dann zu sein, so uns überhaupt nicht mehr genießen zu können? Es ist auch keine Sicherheit und für manche ist ein Götze ein Partner. Ne? Gerade als Single. Ich kenne das noch, aber das ist typisch in der Gemeinde, ne? Das kriegt man mit. Jeder hat das Problem. Als Christ oder als Nicht-Christ. Ne? Wenn ich nur einen Freund hätte, wenn ich nur meinen Mann oder meine Frau endlich habe, dann wird alles besser. Dann habe ich jemanden, der auf mich aufpasst. Dann habe ich jemanden, der mich umarmt, der mich versteht. Ne? Jemand, der mich leitet. Dann habe ich jemanden, der mich geistlich voranbringt, mit dem ich beten kann. Ja, dann würde ich Andacht machen und mehr ins Gebet gehen. Ne? Wir würden zusammen früh am Tisch sitzen und die Bibel lesen und uns von Gott unterhalten, freudestrahlend, kraftvoll durch den Tag gehen, ne? Wissen, dass der Partner für mich betet. Ach, dann bin ich anders. Ne? So ein Blödsinn, echt. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist auch nur ein Götze dann. Weil du denkst, wenn ich das mir jetzt erbaue, dann habe ich das, was ich will, wie es hier steht. Niemand macht einen Götzen. Wie steht's hier? Ah, danke. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Ne? Das ist Illusion, so ein. Weil du kriegst eine Beziehung und du merkst erst recht, dass du in Sünde bist. Du musst erst mal lernen, miteinander zu beten und geistlich zusammenzukommen. Das ist ganz anders dann. Ne? Bei manchen ist es super, von Anfang an, wunderbar. Trotzdem ist auch die Ehe schwer. Weil es ist nun mal wie Gemeinde. Ne? Irgendwann gehst du auf den Sack. So. Und dann musst du mit deinen Gefühlen halt umgehen. Aber es ist was Wunderbares. Aber wer es sich selber nimmt, hat ein Problem. Weil da kommt nichts Gutes bei raus. Götzen versprechen alles und nehmen viel mehr, als du dir vorgestellt hast, was du bekommen könntest. Und es ist Illusion. Gott sagt, ich bin doch hier. Ich gebe dir genau das zur richtigen Zeit, was du brauchst. Also komm lieber zu mir mit deinen Wünschen, leg sie bei mir ab und sei gespannt, was ich für dich habe. Weil du wünschst dir einen Affen und ich schenke dir einen Menschen. Mit dem kannst du reden. Ich weiß genau, wer zu dir passt. Jemand, der dich zerbrechen wird, damit ich euch beide zu einem Leib formen, zu jemandem ganz Neues, der ja davor nicht wart. Ja. Es gibt so viele Götzen. Und Paulus hat gesagt, aber nicht nur das sind Götzen, wo wir unsere falsche Hoffnung hinlegen oder Erwartungen haben, ne? Sondern ein Götze sind auch unsere Gefühle. Ist das, was uns beeinträchtigt, was uns im Griff haben kann. Zum Beispiel, was sagt er? Bitterkeit, Zorn und Wut, ne? Mornen und Gier und Habsucht, sowas. Und Begierden und keine Ahnung. Ne? Also auch das sind Götzen. Warum? Ist ja ganz klar. Wenn ich begierig bin nach irgendwas, zum Beispiel nach Trockenfleisch, dann, ne, ist klar, so, ich denke dann nur noch dran und dann muss ich mein Trockenfleisch haben. Und je mehr ich meine Begierde füttere, desto weniger ist Platz in meinem Kopf, in meinem Herzen und in meinen Taten so für anderes. Und wenn ich es dann habe, ist die Begierde nicht weg, weil dann ist es ja alle. So, ne? Und genauso ist es mit Bitterkeit. Manche sind verletzt worden, aber irgendwie wollen sie dieses Gefühl behalten, weil sie was fühlen auf einmal. Ne? Ist kein gutes Gefühl, aber es macht doch Spaß, über jemanden herzufetzen. Ne? Und auch da, in Zorn oder in Wut kannst du was reinlegen, wo du denkst, ja, das bringt mir jetzt was. Ne? Tut richtig gut, mal auf die Sau zu hauen, so richtig alles rauszuplauzen. Ne? So, aber am Ende, wenn man wieder nüchtern ist, ne, dann merkt man, ich bin so ein Trottel. Ich habe zerstört. Das hat überhaupt nichts gegeben. Das war überhaupt nicht gut, meine Meinung in dem Punkt zu sagen. Das war arrogant. Und so sagt Paulus, ich lass mich von nichts beherrschen. Ich will das tun, was nützlich ist. Und so sagt Jesus auch zu uns, so gebt das alles ab. Das sind Lasten und das sind Rucksäcke, das ist eine Verblendung, die er uns nehmen möchte. Er möchte, dass wir freigehen. Er möchte, dass wir gut gehen. Er möchte, dass wir ohne Furcht laufen in unserem Leben. Er hat all das für uns parat. Ne? Deswegen muss ich immer wieder reflektieren, zu Gott gehen und sagen, Herr, gibt es irgendwelche Götzen in meinem Leben, irgendwas oder irgendwas, was mich beherrscht? Irgendwas, was raus muss, irgendwas, was mich hindert? Gibt es irgendwas, wo ich dir nicht glaube und wo ich mein Vertrauen in was anderes setze? Ja, manchmal sind es Kleinigkeiten. Hätte ich doch endlich eine elektrische Zahnbürste. Dann wäre meine Zähne weiß. Ne? Oder irgendwas Doofes. Ne? Klappt nicht, ich habe eine. Okay, weiter geht's. Siehe, ah, mein Vater ist Zahnarzt. Wir haben alle eine, sogar die Kinder. Sind dann die Weihnachtsgeschenke. Siehe, alle, die mit ihm Gemeinschaft haben, werden zu Schanden. Und seine Werkmeister sind auch nur Menschen, Mögen sie alle sich vereinigen und zusammenstehen. Sie müssen doch erschrecken und miteinander zuschanden werden. Der Kunstschmied hat einen Meißel und arbeitet in der Glut und bildet es mit Hämmern und fertigt es mit der Kraft seines Armes. Dabei leidet er Hunger, bis er kraftlos wird und er trinkt kein Wasser, bis er ermattet ist. Der Holzschnitzer, der spannt die Messschnur aus, er zeichnet es ab mit dem Stift, bearbeitet es mit Schnitzmessern und umreißt es mit dem Zirkel. Und er macht es nach dem Bildnis eines Mannes, nach der Schönheit des Menschen, damit es in einem Haus wohne. Man fällt sich Zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sie sich aus unter den Bäumen des Waldes. Man pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Das dient dann mit Menschen, dem Menschen als Brennstoff. Und er nimmt davon und wärmt sich damit. Er heizt ein, um damit Brot zu backen. Davon macht er auch einen Gott und betet ihn an. Er verfertigt sich ein Götzenbild und fällt davon nieder. Den einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen isst er Fleisch. Er brät einen Braten, sättigt sich, erwärmt sich auch dran und spricht, ah, ich habe mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest aber mache ich mir einen Gott, sein Götzenbild. Er kniet davor nieder, verehrt es, er fleht zu ihm, er spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie erkennen und sie verstehen es nicht. Denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Keiner nimmt es sich zu Herzen. Das ist weder Einsicht noch Verstand, dass man bei sich hätte. Dass man bei sich sagte, ich habe den einen Teil mit Feuer verbrannt und über sein Glut Brot gebacken, Fleisch gebraten und gegessen und aus dem Übrigen sollte ich ein Gräuel machen? Sollte ich vor einem Holzklotz niederfallen? Wer der Asche nachgeht, den hat ein betrogenes Herz verführt. Er rettet seine Seele nicht und denkt nicht, ist ja Betrug in meinen Rechten. Gott sagt, ja, die vom Holz so niederknien, die sind verblendet. So. Die kommen überhaupt nicht auf den Gedanken, dass da Schwachsinn ist, sich vor ein Stück Holz niederzumachen oder vor ein Bild. Oder vor irgendwas anderem. Die kommen noch nicht mehr auf den Gedanken, das ist Betrug, ich bin betrogen worden. Ne? Sondern sie leben und sie feiern und sie machen und sie tun. Ne? Und Gott sagt, hat überhaupt nichts mit Verstand zu tun und mit Weisheit. Aber das ist es eben. Und auch in unserem Leben ist das so. Wenn wir uns zu lang Götzen hingeben, was auch immer das ist, dann verfallen wir dem und wir werden blind. Kenne ich aus Erfahrung. Und habe ich auch bei anderen schon oft miterlebt. Es ist eine Sache, wo Gott in deinem Herzen spricht und du weißt in dem Moment genau, was Gott will. Aber wenn du dich wehrst, ist es dein Götze. Und du gehst tiefer und tiefer, bis du nicht mehr klar sehen kannst. Selbst wenn du dich erinnerst, Gott hat das gesagt, ist es nicht mehr wirklich da, nicht mehr wirklich wahr. Selbst wenn Brüder und Schwestern kommen, ist es zwecklos, weil du erkennst es nicht mehr. Warum? Weil du dich der Sünde hingegeben hast. Ja. Da hilft nur ein Gebet, um rauszukommen. Da hilft nur, zu Gott zu kommen, Buße zu tun, zu sagen, Herr, ich kann es gerade nicht mehr erkennen, aber irgendwie, dann bitte zeig es mir nochmal. Und der macht es, das ist versprochen. Ja. Und dann kann man es weglegen und dann kann man sagen, nee, dann will ich es auch nicht mehr in meinem Leben haben. Dann ist es besser ohne, auch wenn es schmerzt. Aber wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Vers 21. Bedenke dies, Jakob, und du, Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet. Du bist mein Knecht. O Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden. Ich tilge deine Übertretung wie ein Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Gott steht da und so ruft er auch zu uns jeden Tag. Ne? Komm zu mir. Deine Übertretung, deine Sünden sind für mich nur noch, ist wie Nebel, wie eine Wolke. Ich tilge das aus. Und wenn du dir mal eine Wolke anguckst, da ist er schon wieder weg. Ne? Oder wenn du Nebel hast, von einem Zigarettenqualm oder so, kommt da so eine Nebelwolke und auf einmal weg. Und Gott, für ihn ist es das. Es ist da, aber ja, dann ist es nie mehr da. Aber wir müssen umkehren zu ihm und das ist die Bedingung. Ohne das geht's nicht. Das ist Buße. Kehre um zu mir. Für mich ist deine Sünde schon verraucht, weil Jesus bezahlt hat, Sohn. Aber du musst wieder umkehren zu mir. Wenn du weiter den Weg gehst und nicht weiter auf mich hörst und nur bedauerst, aber nicht Reue zeigst, indem du umkehrst, dann kann ich dir nicht helfen. Sohn, ne? Kehre um zu mir. Ich habe dich doch schon errettet. Ich habe doch schon bezahlt und ich habe dir doch damit bewiesen, dass ich dich liebe und dass ich was Gutes vorhab mit dir, Sohn. Vers 23. Frohlockt, ihr Himmel, denn der Herr hat es vollbracht. Ne? Ich habe es vollbracht. Es ist vollbracht, Jesus. Vater. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde. Brecht den Jubel aus, ihr Berge und Wälder, samt allen Bäumen, die darin sind. Denn der Herr hat Jakob erlöst. Und an Israel verherrlicht er sich. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich vom Mutterleib angebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Leichter kannst du nicht sein, oder? Ich bin so dankbar dafür. Jesus hat alles bezahlt. Das ist Jesus hier, der spricht zu seinem Volk. Der Jesus, der zu uns redet. Der oben im Himmel sitzt, hier noch als Gott. In dem Moment. Im Himmel sitzt als Gott, aber genau sieht, dass er als Mensch kommen wird, um wie ein Schlachtschaf behandelt zu werden. Noch schlimmer als das. Weil die Schlachtschafe, die man genommen hat, um zum Tempel zu bringen, um geopfert zu werden, die hat man mit Respekt behandelt. Die hat man geehrt und geheiligt. Jesus hat ihn bespuckt, bepinkelt, geschlagen, getreten, verachtet und verlacht. So, dabei ist er das einzig wahre Schaf, so das einzig wahre Opferlamm. So ein verachtetes Opfer. Und er sitzt hier auf dem Thron und er redet mit solcher Liebe und Barmherzigkeit und Gnade. So, ich weiß nicht, mir wird er weich ums Herz. Und ich denke, Herr, du bist so wunderbar, ich danke dir dafür. So. Aber ich muss umkehren und ihm machen lassen. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein. Und ich habe die Erde ausgebreitet durch mich selbst, der die Zeichen der Schwätzer vereitelt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zum Widerruf zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, der aber das Wort seines Knechtes bestätigt und den Ratschluss ausführt. Denn seine Boten verkündeten, dass er zu Jerusalem spricht, werde wieder bewohnt, und zu den Städten Judas, werdet gebaut. Und ihre Trümmer richte ich wieder auf. Der zur Meerestiefe spricht, versiege, und deine Ströme werde ich trockenlegen. Der von Kyros spricht, er ist mein Hirte, und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut. Und zum Tempel werde gegründet. Das ist so Hammer, was hier steht. So, weil Gott sich einfach in seiner Macht hier zeigt. 150 Jahre bevor Kyros da war, der König von Persien. Ne? So, nennt er ihn schon beim Namen. Und sagt, ich habe Kyros erwählt als meinen Hirten für mein Volk. Obwohl er noch nicht mehr an mich glauben wird. Aber trotzdem werde ich ihn benutzen. Warum? Weil ich Gott bin. Und ich mache einfach, was ich will. Und du siehst es dann in Esras Zeit, dass Esra kommt und Kyros sagt, okay, bau den Tempel wieder auf. Ne? Zu Nehemia, dann bau die Mauer wieder auf. So. Das ist wunderbar, so zu sehen, dass Gott einfach Bescheid weiß. So. Dass Gott einfach der ist, der alles in der Hand hat. Das muss er gar nicht mehr beweisen, das hat er schon so oft bewiesen. Ja. Von daher, ich werde dir folgen, so, bis ans Ende. Und ich danke dir für diese Sicherheit. Du bist so mächtig und trotzdem so wunderbar und so gut, so vollkommen. Ich kann es nicht in Worte beschreiben. Ich will es auch nicht weiter versuchen, Herr, aber ich danke dir, dass ich nichts anderes brauche als dich. Und das ist so viel, was wir geschenkt bekommen haben. Ja, dass wir alles in dir finden. Und Vater, ich möchte dich mehr und mehr suchen und tiefer gehen ins Gebet. Und ich möchte dich, deinen Willen suchen und deinen Willen auch tun. Ja, ich möchte nach deiner Kraft Ausschau halten, Herr. Ich will kompromisslos gehen, weil ich weiß, dass da ein freies und ein gutes Leben ist. Ich möchte nicht nur an mich denken, sondern an die anderen. Deswegen laufe ich ja hier noch den Lauf. So, gar nicht wegen mir, ich habe ja schon alles, aber wegen denen, die um mich sind, Herr. Ich will kein schlechtes Vorbild sein, nämlich. Ja. Ich möchte gehorsamer sein und Disziplin lernen. Ich möchte die Ewigkeit mehr und mehr im Blick haben und sehen. Ich will das nicht vergessen. Danke, dass du uns freigemacht hast, Herr. Du zeigst uns, was richtig ist. Du zeigst uns, was wichtig ist. So. Ja. Hilfst uns, auf die Ewigkeit zu sehen. Ich danke dir dafür, Herr, dass da die Realität ist. Und ich bitte dich für uns, dass du uns zeigst, ob wir Götzen haben oder irgendwo falsch vertrauen oder irgendwas festhalten, wo wir denken, das gibt uns was, aber was uns eigentlich alles nimmt und verhindert, dass wir alles empfangen, was du eigentlich geben willst. Ich bitte dich, dass du das machst und du machst es und dafür danke ich dir. Ja, bitte segne noch die Zeit jetzt im Lobpreis und im Gebet, Herr, und sei anwesend. Ja, wir wollen unsere Hände erheben und wollen dir Ehre geben, Herr, und sagen, wie wunderbar du bist. Ich danke dir so sehr für, dass du durch Jesaja gesprochen hast. Das ist so ein wunderschönes Buch, so herrlich, so voller Liebe, so voller dir. Ja, du bist da komplett drin. Und ich danke dir einfach, dass du schon immer der gleiche warst und immer der gleiche sein wirst. Dass da keine böse Überraschung gibt, wenn wir unsere Augen hier schließen und bei dir aufmachen. Sondern wir kennen dich schon jetzt. Wir werden dich nun noch besser kennenlernen. Ich freue mich darauf. Aber ich freue mich auf die Zeit hier. Und ich danke dir auch für den Segen, den wir hier haben. Auch für die Geschenke, die du uns gibst. So. Für all den Luxus auch. Und ja. Du hast alles so wunderschön gemacht, Herr. Danke dir. Amen.